Alle ganz herzlich willkommen. Wir wollen auch jetzt unseren Heiland loben und preisen. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen hochheiligen Namen. Ich will den Herrn loben, mein Leben lang. Nicht nur ab und zu mal und nicht nur in der Weihnachtszeit und nicht nur, wenn was Besonderes ist, sondern ich will immer im Lob Gottes sein. Im Lob Gottes entspannt man sich. Im Lob Gottes, da wird man erneuert von innen her. Und Vater, ich danke dir, dass wir dich heute Abend voll und ganz loben dürfen. Meine Seele preist den Herrn. Halleluja. Amen. Die Berge, der Schnee, der Winter, der Wind, alles verkündigt die Größe und die Herrlichkeit des Herrn. Lasst uns einfach die Güte Gottes heute Abend preisen und anbeten. Weihnachtszeit. Dürfen, dass wir alles Störende, alles Bedrückende, alles Beklemmende, alles hinweg und weg hinweg tun dürfen und dass wir allein auf Jesus schauen dürfen, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Herr, ich lobe dich. Herr, ich preise dich. Halleluja. Und wir sagen Amen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Darf ich? Du darfst. Sagen wir. Merkwürdige Frage und eine schlechte Frage. So, darf ich jetzt? Jetzt darf ich sprechen. Nein, nein, die haben mir Zeichen gegeben, die darf noch nicht sprechen. So, ich darf sprechen. Okay, darf ich stehen vor deinem Thron, vor deinem Angesicht, vor deinem Altar? Du darfst, ich darf, wir dürfen. Seit Jesus gekommen ist, habe ich Zugang zum Allerheiligsten und ich darf zu Gott Papi sagen. Das ist das Schönste, was es überhaupt gibt, zum allmächtigen Gott, zum Schöpfer des gesamten Universums. Ich darf Daddy sagen und darf zu ihm kommen und ich darf auf seinen Schoß sitzen, ich darf ihn fragen, alles fragen, was mich bedrückt und bekümmert, so, das ist was Wunderbares. Heute Abend, mein Thema ist der verdrängte Jesus, gerade in der Weihnachtszeit, gerade hier in der westlichen Welt, wo ist Jesus geblieben? Du siehst Nikoläuse, da fragst, ist das der Herr Jesus? Wenn du so einen Nikolaus siehst oder einen Osterhasen siehst, ist das Jesus? So, der verdrängte Jesus, auf den werde ich heute eingehen und wir wollen ihn finden und ihm Raum machen. Denn das mit Weihnachten oder Weihnachten fängt sehr merkwürdig an, sehr komisch und es war kein Raum in der Herberge. Sie hatten für alles Platz gehabt, für alle möglichen Leute, für alle möglichen Dinge, aber bloß nicht für den Sohn Gottes. Obwohl er lange angekündigt war, obwohl er Jahrhunderte vorher verheißen wurde, keiner ging hin, keiner hat was für ihn getan, nicht einmal die Garage ausgeräumt. Irgendwo im Stall draußen musste er zur Welt kommen, der Sohn Gottes, der Schöpfer Himmels und der Erden. Okay, der verdrängte Jesus. Morgen habe ich ein Thema für die, die zweifeln, ob Weihnachten christlich oder heidnisch ist. Und ich werde dieses Thema behandeln, dass Weihnachten kein gottloses Fest ist. Weihnachten ist das christlichste Fest aller Feste. Da begann das Fest und da hört das Fest der Feste nicht mehr auf. Also das Endlosfest. Weihnachten ist Weihnachten heidnisch? Fragezeichen. Dann am Sonntag früh um 10 Uhr, wie konnte Jesus Mensch werden? Wie ist das möglich? Also der große, mächtige Gott, wo alle Himmel, 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 Himmel dürfen und können dich nicht fassen, wird so klein, dass er in der Krippe liegt, dass er sogar in meinem Herzen Platz hat und hat sich so erniedrigt. Dieses Wunder der Erniedrigung Jesu, sich selbst Erniedrigung. Darüber wollen wir sprechen, wie konnte Jesus Mensch werden? Nächsten Mittwoch. Warum ist Jesus überhaupt geboren? Er hätte sich auch sparen können. Gott hätte auch einen anderen Weg der Erlösung finden können. Warum musste er seinen Sohn schicken? Das hätte auch Gabriel gemacht oder erledigt. Das hätte auch die Maria erledigt. Die war auch eine fromme Frau. Das hätte der Josef machen können. Aber warum ausgerechnet Jesus und niemand anders? Warum nicht der Heilige Geist? Und warum ist Gott selber als der Vater nicht selbst heruntergekommen? Also lag es ihm nicht so viel an die Menschheit oder musste er seinen Sohn schicken, einen anderen, also einen anderen Teil der Gottheit. Warum ist Jesus überhaupt geboren? Und dann haben wir am Donnerstag, 24. Dezember, Heiligabend, 17 Uhr, stellt eure Wecker und stellt das Brathähnchen genau ein oder was ihr auch macht, so dass es bis 18 Uhr fertig ist, wenn ihr dann fertig seid vom Gottesdienst, dass ihr auch dort gleich nach Hause kommt. Also Heiligabend. Gott gibt uns, was wir brauchen, das wird das Thema sein, aber wir werden die Weihnachtsgeschichte lesen und wir werden Weihnachtslieder singen, es wird eine gute Zeit sein. herzlich eingeladen. Dann am ersten Weihnachtstag haben wir um 11 Uhr den Gottesdienst. Dann am Samstag, wie gewöhnlich, abends 19 Uhr Gottesdienst und dann Sonntag wieder um 10 Uhr. Heute Abend der verdrängte Jesus. Johannes Evangelium Kapitel 10, Vers 10, da heißt es, Jesus kam und brachte uns volles Genüge. Der Teufel ist ein Dieb, ein Räuber und ein Mörder und Jesus kam, und dass wir Leben und volles Genüge haben. Mit Weihnachten hat für mich, und ich schwärme von Weihnachten, bei uns wurde der Nikolaus gefeiert oder der Wintermann oder der Schneemann oder wer da auch immer zu uns gekommen ist. Wir haben als Kinder kein Weihnachten als solches gehabt. Wir sind ja Atheisten gewesen, Kommunisten gewesen, der Sowjetunion. Sowas hat es bei uns nicht gegeben. Aber deshalb freue ich mich umso mehr, Weihnachten feiern zu dürfen, die Geburt meines Heilands. Mit Weihnachten beginnt Gott einen Triumphzug. Er beginnt eine neue Zeit. Wir schreiben nach Christus, nicht nach Buddha, nicht nach Mohammed und nicht nach der Erschaffung der Welt, wie die Juden das machen. Nein, nach Christus. Eine ganz neue Zeit hat für uns begonnen. Für mich ist es egal, ob die Leute Jesus wollen oder nicht. Also für mich ist er gekommen und ich brauche ihn und ich muss ihn haben. So, wenn die anderen Jesus nicht wollen, das ist dann ihr Problem. Aber mir gibt Weihnachten einen Sinn, einen Inhalt. Mit Weihnachten ist etwas passiert. So, die Welt ist nicht mehr dieselbe Welt. Niemand kann sagen, wir haben keine Hoffnung. Seit Jesus da ist, gibt es Hoffnung für diese Welt. Die meisten heutzutage, und das ist dieser verdrängte Jesus in der Weihnachtszeit ganz besonders, obwohl es sein Fest ist, geht es um Konsum, um Geld, um Geschäft. Süßer die Kassen wohl klingen, nicht die Glocken, die Kassen. Das ist das Geschäft des Jahres. Gerade in der Weihnachtszeit ist Gott entfremdet, auf die Seite gedrängt worden. Weihnachten ist irgendwie entweiht. Wenn ich so alte Kirchenbücher lese, da lese ich, da sind sie 3 Stunden in der Messe gewesen. Das war der weite Weg hin und der weite Weg zurück. Da muss sich also lohnen. Also da war der Gottesdienst das Allerwichtigste, diese Weihnachtslieder singen und die ganze Prozedur, die ganze Heilsgeschichte sich anhören. Heute 20 Minuten schon zu viel. Du siehst also, wie viel Zeit wir uns für Gott nehmen, wie wichtig uns Gott manchmal ist. Weihnachten, Jesus ist dekretiert worden, gerade in der Weihnachtszeit, und das ganze Weihnachtsfest um ihn, da wird so viel Rummel gemacht, ist mehr ein Konsumfest, ein Lichterfest, ein Fress- und Sauffest. Lass uns mal drüber nachdenken, was Weihnachten heutzutage so Land auf, Land ab in unserem Ländchen ist. Vielleicht bei einigen ein Familienfest, wieder im trauten Heim, aber ich mache ein großes Fragezeichen um das Familienfest, weil man nur zusammenkommt an Weihnachten, das ganze Jahr über miteinander nichts zu tun hat. An Weihnachten passieren die meisten Selbstmorde, da kracht es in den meisten Ehen, in Familien, da gibt es die größten Enttäuschungen an Weihnachten, das ganze Jahr über, vielleicht läuft ganz ruhig, gerade in der Weihnachtszeit. Gibt es dann sogar ein neues Wort, das man in der materialistischen Konsumgesellschaft entwickelt hat, Weihnachtsdepression. Die Psychologen müssen die Menschen heilen von der Weihnachtsdepression. Da hat man Stress, man muss kochen, dass alles fertig ist, der Braten und die Geschenke und der Baum und die Gäste und die Wohnung geputzt. Da macht man so viel Stress, lass mich mal sagen, ich möchte jetzt ein bisschen spotten und lästern, um das ganze Klimbim herum und um das Wichtigste, wenn man für Jesus so viel Zeit verwenden würde, wie man für das ganze Klimbim drumherum verwendet, dann wäre es wunderbar in der Christenheit bestellt. Die entkirchlichten Menschen, die wissen mit Weihnachten nichts anzufangen. Jetzt eine Meinungsumfrage von der Bunden von dieser Woche. 51% der Christen in Deutschland, die gehen nicht einmal mehr in die Kirche in Deutschland. Also ich meine nicht Ostdeutschland und DDR. Nein, das ist auf ganz Deutschland ausgemünzt. 51, die, und dann 1% oder 2% wissen gar nicht, was sie Weihnachten anstellen sollen und wollen. Wenn es nur Weihnachten vorüber wäre, der ganze Rummel, also Weihnachtsdepression. Wenn der Inhalt fehlt, ist alles nur eine Hülse. Wenn es nicht mehr um Jesus geht, diese Hauptperson, wenn die Mitte fehlt, dann ist alles ein Götzendienst. Dann ist Weihnachten ein Götzenfest. In aller Liebe. Weihnachten, so ein schönes Fest. Obama will sogar Weihnachten im Weißen Haus abschaffen. Er sagt, die Juden und die Moslems und die Atheisten sollen auch mitfeiern können. Dann machen wir Lichterfest und nicht mehr Weihnachten, wie es üblich war, Jahrhunderte im Weißen Haus in den USA. Er sollte ein nicht religiöses Fest ohne Jesus werden. Frag mich, Amerika, wo gehst du hin? Nur Geschenke, nur Lichter, nur Kommerz. Jesus ist ausgewandert aus Amerika, in aller Liebe. Man kommt ohne Jesus aus. Wir haben in der Bibel eine interessante Passage in der Offenbarung Kapitel 3. Da heißt es von einer Gemeinde, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus vor der Türe, der verdrängte Jesus, das ist meine Botschaft auch heute. Man feiert einen Schokoladenfest. Und ich habe hier ein altes Lied, 1800, aus dem 18. Jahrhundert. Und so mehr, so ein Erweckungslied. Und da heißt es, hast du keinen Raum für Jesus? Sieh, er will dein Heiland sein. Horch, er klopft an deiner Türe. Sünder, lässt du ihn nicht ein? Raum hast du für eitle Dinge, nur für deinen Jesus nicht. Ach, willst du dich dem verschließen, dem, der um dich sein Herz bricht? Hast du keine Zeit für Jesus? Vor der Türe steht er. Braucht er doch dein seliges Heute, gebrauch er doch dein seliges Heute. Morgen mag es schon zu spät sein. Gib dein Alles hin an Jesus, denn die Gnadenzeit eilt sehr. Käme des Gerichtes Stunde, träfe dich das Urteil schwer ohne Jesus. Man hat Weihnachten gefeiert, alles gehabt, schöne Zeit. Wir haben uns köstlich amüsiert und dann die Gnadenzeit verpasst ohne Jesus. Jesus vor der Türe, hast du keinen Raum? Schimpf nicht auf die Leute in Bethlehem, damals den Wirt vom Löwen und Schwan und goldenen Stern. Lasst uns heute über uns selber nachdenken. Wie sieht es bei uns aus? Der ausgeschlossene Jesus, der verlassene Jesus, draußen steht er vor der Tür. Der abgelehnte Jesus, du sagst ja, das trifft mich nicht zu, abgelehnte Jesus. Der missverstandene Jesus, er will zu dir und zu uns. Ich muss heute in dein Haus einkehren. Und ist da Platz für Jesus in deinem Haus? Offiziell ist Jesus aus Weihnachten verdrängt, offiziell. Aber so soll es nicht bei uns sein. Bei uns sollte er Nummer eins sein. Amen? Ja. Nummer eins. Herr Jesus, sei du Nummer eins bei uns. Aber bei den meisten Leuten hat er gar nicht viel zu sagen. Der verdrängte Jesus. Weißt du, wir schimpfen auf die Leute in Judäa, die keinen Raum für Jesus hatten. Aber wie sieht er bei uns? Hat er was bei uns zu sagen? Komm, Herr Jesus, und sei unser Gast. Und dann segne, was du uns beschert hast. Ein Gast, der sollte nach 3 Tagen gehen. Wenn er 4 Tage da ist, ist ein Problem. Der Herr Jesus will zu uns kommen. Sieh, ich möchte zu dir einziehen, in dein Haus. Weißt du, du sagst, ja, Herr, fühl dich hier wie zu Hause. Stell dir mal vor, der Herr Jesus würde anfangen, sich bei dir wie zu Hause zu fühlen. Dann würde die Hälfte deiner Möbel rausschmeißen. Da würde er wahrscheinlich den Fernseher rausschmeißen als erstes. Dann als zweites würde er dann Dinge rausschmeißen, die gar nicht dir gehören, die du irgendwo so mitorganisiert und mitgehen ließest. Denn du hast viel zu viel als Mensch. Und das gehört vielleicht irgendjemand und auf Kosten jemand anders zustande gekommen. Und anders sind noch okkultes Zeug, verzauberte Sachen und besprochene Sachen, verwünschte, verfluchte Sachen. Also das muss raus und das muss raus und das muss raus. Denk nur an den lieben Zachäus. Hast du Raum für Jesus? Für die eitlen Freuden dieser Welt hast du sehr viel Platz und Raum. So, ist er Nummer eins? Wird er von dir wichtig und ernst genommen? Weißt du, fragst du Jesus vor jeder Entscheidung, Jesus, was würdest du tun? Und da sehen wir, wir brauchen Jesus nicht. Wir können auf ihn verzichten. Wenn du krank bist, was machst du? Du hast Arzt. Du hast Psychologen, du hast Advokaten, du hast alle möglichen Experten, aber wo ist Jesus? Wie viel Raum hat Jesus in deinem Leben? Ist er Nummer eins? Als ich mich zuerst mal, als ich das Thema von Gott bekomme, ich bekomme meistens so die Themen und dann muss ich darüber brüten. Ich habe gedacht, der verdrängte Jesus, was kannst du da so viel sagen darüber? Ich habe mich selbst erschreckt, wie stur und wie verstockt wir manchmal sind Jesus gegenüber. Herr, hier hast du nichts zu sagen, hier bestimme ich. Hier bin ich Herr, hier sitze ich auf dem Thron. Hier, das ist mein Reich und du kannst im Himmel regieren, wenn du willst. Was willst du hier? Denn die Juden haben auch gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, der verdrängte Jesus. also in der Weihnachtszeit, ist es uns wichtig, Jesus, dass wir alles liegen und stehen lassen und einfach zu ihm hingehen und mal sehen, diese Geschichte, ist das wirklich wahr so? Mir gefallen da die Irrhirten, ich weiß nicht, was das für Burschen waren, aber auf jeden Fall, als sie hörten, Jesus ist geboren, euch ist der Heiland geboren, in der Stadt Davids, in Bethlehem, die ließen alles stehen. Die hatten nicht einmal Taschenlampen, die mussten da Laterne nehmen. Und ich weiß nicht, ob es sternenklare Nacht war oder Mondnacht war, diese Nacht, wo Jesus geboren ist. Aber auf jeden Fall, sie ließen die Schafe stehen, die haben einander dann die Schafe vielleicht anvertraut oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall, die sind gerast und sofort die Geschichte sehen, was da passiert ist. Würdest du sofort aufstehen in der Nacht und sagen, ich will auch Nazareth Kirchstraße 51 gehen und hören, was die Geschichte, die Weihnachtsgeschichte ist, die Heiligabendgeschichte. Aber nein, weißt du, meine Gäste, die Tante und der Onkel und der Neffe und die Nichte und alle, die ganze Verwandtschaft ist mir wichtiger als der Herr Jesus. Was für Priorität hat Jesus in deinem oder in meinem Leben? Ich habe mich erschreckt. Ich muss das und ich muss das und ich muss jenes und so weiter. Oder auch die Weisen, auch diese Kerle. Ich sage das jetzt mal so, sind das so Leute, die Geschäfte hatten, die andere Dinge im Kopf hatten, denen um vieles andere ging, als nur jetzt eine Reise zu machen und den neugeborenen König der Juden zu suchen. Aber die haben Opfer gebracht und sind extra diesen weiten Weg gegangen, um Jesus zu sehen. Was tust du, um Jesus zu begegnen? Du weißt, du brauchst ihn. Dir fehlt er vorne und hinten, alles geht drunter und drüber in deinem Leben. Was tust du, um ihm zu begegnen? Nehmen wir uns Zeit oder nur 10 Minuten am Tag, so zwischen Tür und Angel, Losungsbüchle, das ist so mager Kost, nicht einmal die Rinde vom Wort Gottes. Ich spotte manchmal und denke manchmal, so noch schnell irgendein Bibelwort, dass ich was im Kopf habe. Ist es gut, besser wie gar nichts, aber das ist nicht Nahrung für die Seele. Hast du keinen Raum für Jesus? Der Herr möchte mit uns reden, mit uns kommunizieren. Er möchte angebetet werden und dann, dass wir die Schätze auftun und dass wir hören und erzählen, Maria, guck mal, was der Engel uns gesagt hat, euch ist der Sohn Gottes geboren und du sollst Jesus nennen, wie wird er wohl der Junge heißen, der hat noch keinen Namen gehabt, aber die Hirten kamen und du nennst ihn Jesus. Aus allen Mündern kam einfach die Botschaft von den Hirten, Jesus soll er heißen, der Sohn Gottes, der Sohn Davids. Die meisten wissen nicht, was sie an Jesus haben. Wenn sie das wissen würden, würden sie wie die Weisen oder wie die Hirten sofort aufbrechen und losrennen, auf dass ich Christus gewinne. Aber weißt du, die Verdrängung ist so groß. Wir haben einen Ersatz für alles, auch für den Herrn Jesus. Ein Ersatz, das macht schon der Priester. Weißt du, der betet, ich muss ja nicht beten, oder ich schicke meine Frau zum Beten, die soll beten, so wie bei den Katholiken. Der Mann geht ins Wirtshaus und die Frau geht dann in die Kirche und betet dort. Der Teufel besorgt uns so viel Ersatz, so dass wir das Wahre und Echte nicht mehr erkennen und nicht mehr finden. Da wird alles so verdrängt. Die Verdrängung heutzutage ist so groß durch den ganzen Weihnachtsrummel. Auch so ein Stichwort. Durch die ganze Weihnachtsbetriebsamkeit, durch die ganze Hektik und Stress. Wir nennen diese Weihnachts- und Adventszeit stille Zeit. Aber hört mir mit diesem Unsinn stille Zeit aus. Das ist die hektische Zeit des Jahres überhaupt. Da wird gebacken und da wird gebrutzelt und da wird gemacht und getan. Es ist lieb und gut. Aber die stille Zeit, wo ist da die Stille Gott gegenüber? Wo redet man mit sich selbst? Der Teufel sucht also für Ersatz und Verdrängung. Und dann leben die Christen vom Behelf letztendlich. Der Teufel hat ihnen alles geraubt, alles genommen, die Freude genommen. Dann irgendwie muss schnell irgendwie was aufgeputscht werden, Sekt und Schnaps und starke Getränke oder Vergnügung. Und dann, wenn der Heilige Abend, die Glocken vorbei wären, dass wieder der Alltag kommt. Weißt du, der Teufel versucht uns mit Prothesen. Das Echte nimmt uns weg und gibt uns Prothesen. Dinge, die kein Leben haben, kein Gefühl haben, die nichts groß bewirken und versucht uns zu ersetzen. Und das Christentum merkt es nicht, wie es verarmt, wenn es Jesus aus ihrer Mitte nimmt. Jesus vor der Tür. Die meisten haben keine Ahnung, was an Weihnachten wirklich passierte. Er kam in sein Eigentum. Er kam in seine Schöpfung. Er kam zu seinen Mitmenschen. Und Gott wollte die Menschen beschenken. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was Gott mit Jesus angefangen hat, das ist doch einmalig. Und dieses Einmalige sollten wir noch mehr vertiefen, verinnerlichen, noch mehr entdecken. Die Welt wimmelt von so vielen falschen Christusse, von lauter Prothesen-Christusse, Ersatz-Christusse, Schein-Christusse, falsche Heilsbringer. Und weil man die Wahrheit nicht annimmt, gibt Gott uns Nikoläuse, den Weihnachtsmann, von irgendwie vom hohen Norden oder wo auch immer. Weißt du, so Nebenfiguren für Jesus, Ersatzfiguren für Jesus. Wie viele ist Jesus sogar unbequem geworden, so eine Nebenrolle spielte. Ja, und wir müssen noch schnell in die Kirche, und zwar die nächste Kirche um die Ecke. Damit man ja nicht weit gehen muss und damit man ja keine großen Opfer bringen muss. Weißt du, du erlebst Gott nicht mehr, wenn du keine Opfer für Gott bringst. Gott erlebt man nur durch Opfer. Gott erlebt man nur durch Opfer. Je größer das Opfer, desto größer die Flamme. So, man hört Predigten, aber meistens ist es irgendwie was Politisches. Wenn du so Weihnachtspredigten hörst vom Bischof sowieso und Bischof sowieso, das sind oft so politische Sachen. Aber wo ist dieses Zentrale? Euch ist heute der Heiland geboren. Wer will Jesus annehmen? Wer will die Tür aufmachen? Wer will sein Herz ihm aufmachen? Wenn die Menschen wüssten, was sie alles in Christus haben, sie würden auf den ganzen Materialismus pfeifen. Denn das vergeht sowieso. Du nimmst nichts in der Ewigkeit. Und nur wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Überleg einmal, was wir alles in Christus haben. In Christus haben wir eine Liebe, die man nicht ergründen kann. Eine Liebe, die im Sex, in Beziehungen, in Freundschaften nirgendwo bekommen kannst. Eine Liebe. Er hat sich entäußert. Und wenn du diese Liebe Gottes so richtig mal entdeckt und kennengelernt hast und auf den Geschmack gekommen bist. In Christus haben wir ein Leben, das niemals stirbt, niemals vergeht. Eine Gerechtigkeit, die nie befleckt werden kann. Der, der in uns das gute Werk angefangen hat, der setzt es fort und vollendet. Aber wenn wir uns mit Jesus nicht beschäftigen und nur noch einmal in der Woche und zwischen Tür und Angel oder nur einmal ab und zu mal im Jahr an Weihnachten, Ostern und Pfingsten. In Jesus haben wir Frieden, die die Welt nicht geben kann. Du wirst verstanden von Gott angenommen. Du hast ein Sein, das niemals gestört werden kann. Eine Freude, die durch nichts beeinträchtigt wird. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Wenn du begreifst, dass du alles in Jesus hast, wie reich dein Leben geworden ist, dann willst du die anderen Geschmäcker gar nicht. Das ist alles nur Wassersuppe und Punschwasser. In Jesus haben wir eine Hoffnung, die uns nie enttäuscht. Nach Weihnachten kommt die große Umtauschaktion, weil das Geschenk nicht so war und passt nicht und man will nicht und so weiter. Da wird alles umgetauscht. Das, was Gott dir gibt, das musst du nicht mehr umtauschen. Das behältst und sagst, das gebe ich nie mehr her. In Jesus hast du ein Glück, das nicht mehr unterbrochen wird, eine Kraft, eine Stärke, die nie mehr geschwächt wird, eine Reinheit, die nie befleckt wird, denn er, der von keiner Sünde wusste, kam als unschuldiges Baby und wie viele ihn aufnahmen, die werden angesteckt von diesem göttlichen Virus und du kannst nicht mehr krank werden, kannst nicht mehr sündig werden, kannst nicht mehr unglücklich werden, weil du die Reinheit und die Herrlichkeit Gottes gesehen hast. Und die Apostel haben gesagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Wenn du das einmal gesehen und geschaut hast, dann geht es dir genauso wie den Aposteln, die können es nicht lassen. Die Hirten konnten es nicht lassen, die Weisen konnten es nicht lassen, sie sind auf einem anderen Weg sogar nach Hause gegangen. Die haben gesagt, kann der Herodes uns gestohlen bleiben, können die Juden gestohlen bleiben, wir gehen einen anderen Weg nach Hause, denn wir haben den gesehen, auf den wir so lange gewartet haben. Wer all das und mehr nicht haben will, natürlich, der wird darauf verzichten und sagt, ja, ich verstehe gar nicht, was Weihnachten so an sich hat. Aber ich weiß, was ich in Jesus habe. Mein Leben ist ja so richtig reich geworden in ihm, erfüllt, satt, glücklich. Würden die Menschen den Sinn von Weihnachten so richtig begreifen, werden sie sich an Weihnachten ganz anders verhalten. Die werden jubilieren, die würden jauchzen. Oh, du Fröhliche! Und ohne Alkohol. Oh, du Fröhliche. Und ohne irgendwelche Stimulation, ganz einfach. Mitten in der Armut, arme Leute, die Jesus entdeckt haben, die können sich richtig freuen. Die Reichen, denen weißt du gar nicht mehr, was du schenken sollst. Überleg einmal einem Millionär, was sollst du einem Millionär noch schenken? Ein Taschentuch? Vielleicht? Denn du glaubst gar nicht, wie unglücklich solche Menschen sind, hinter der Fassade, wenn du das sehen könntest. Aber wenn du Jesus kennst, weißt du, du bist reich, innen drin, hast etwas. Würden sich die Menschen wüssten, was sie in Jesus haben, würden sich wie nach einer heißen Ware beim Sonderschlussverkauf sofort sich reißen und sagen, ich will es auch, ich auch und ich, das ist meins, ich gebe es nicht her. Da würden sie nicht so gleichgültig sein und alles so verdrängen auf später, wenn ich alt bin. Weißt du, wenn du alt bist, kapierst du nicht mehr. Da bist du Demenz. Und Parkinson kommt bei den Westeuropäern jetzt ganz groß und dann wissen sie nichts mehr. Aber wenn du Jesus in deinem Herzen hast, bist du frisch und fit bis im hohen Alter. Amen. Gott macht uns ein riesiges Angebot, gibt uns seinen Sohn. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. So, er gibt uns seinen Sohn und keiner will ihn. So wie dieses Bild, was ich euch erzählt habe zur Versteigerung vor diesem großen Bildersammler, wer will den Sohn? Keiner wollte, aber mit dem Sohn, da war alles mit inklusiv eingeschlossen. Wer das Bild des Sohnes gekauft hat, der hat die ganze Galerie bekommen. Gott wirft uns diesen Rettungsring zu, aber keiner greift zu. Und weißt du, das ist das Schlimmste. Weißt du, du musst vorstellen, jetzt in der Rolle Gottes, Gott gibt alles her, stellt alles zur Verfügung und keiner geht hin und keiner will's. Auch die Frommen, ich lasse auch die Frommen hier heute. Es könnte allen Menschen so gut gehen auf dieser Erde. Ihnen könnte allen geholfen werden. Sie können alle heil werden. Sie können alle Frieden haben. Sie können alle Freude haben. Sie können alle glücklich sein. Sie können alle in Harmonie miteinander leben. Und dieses Fest wäre ein endloses Fest, ohne Aufhören. Aber der Mensch lebt unter einer Lüge, und zwar der Lüge Satans. Nehmt das nicht, das ist nicht echt. Das ist nicht für euch. Das ist für die anderen, für die Armen, für die Ungebildeten, für die dummen Opium, für das Volk. Nehmt das nicht. Und sie sind Opfer der Lüge geworden und sie siechen lieber in ihrer Hilflosigkeit und Elend dahin, in ihrer Hoffnungslosigkeit. Sie kämpfen und ringen und je mehr sie versuchen, da rauszukommen, zu erreichen, desto ärmer werden sie und desto leerer wird ihr Leben. Und sie machen sich lieber etwas vor, als dass sie das Angebot Gottes annehmen würden. Wie reich könntest du heute sein? Wie reich könnte deine Familie sein? Wie glücklich und harmonisch könnte deine Familie sein? Weihnachten. Als die Leute nicht so viel hatten, waren sie glücklich. Wir haben viel zu viel. Lass uns ganz ehrlich sein. Wir haben viel zu viel und wir haben viel zu wenig von Gott. Viele krepieren und siechen dahin in ihrem Leben. Deshalb, ich möchte von diesem Jesus predigen, diesem verdrängten Jesus, der von draußen, nicht aus dem Wald, sondern vom Himmel her zu uns kam, der uns besuchte und er sagte, Kinder, ich will euch helfen. Ich will euch das bringen, was euch der Teufel alles gestohlen hat. Ich will euch Leben und volles Genüge geben. Und was haben die Menschen getan? Bewusst oder unbewusst ihn umgebracht. Sie hassen ihn. Sie kreuzigen ihn. Seit seiner Kreuzigung ist Jesus vor der Tür gesetzt, insbesondere bei den Religiösen, insbesondere bei den Juden auch. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Er kam. Wo ist der neugeborene König der Juden? Also, da war noch gar kein König, aber die Weisen wussten, da ist ein König geboren, ein König, der die Welt so richtig anständig regieren kann. Und nicht nur Konferenzen und Meetings und Meetings und Meetings und außer Spesen nichts gewesen. Er kam, schon als Baby. Wo ist der neugeborene König der Juden? Und er starb als König der Juden. Jesus von Nazareth, König der Juden, hat Pilatus so aus Spaß hingeschrieben, König der Juden. Die Juden riefen ihn weg. Und das ist der Grund, warum auch so viele Christen eingeschüchtert sind und eingeschüchtert herumlaufen, weil sie auf die Juden hören. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Sie trauen sich nicht offen, über Jesus zu reden. Ich habe mal einen angeblich messianischen Juden bei mir gehabt in der Gemeinde. Da war noch Ost und West noch ein bisschen, ja, da hat den Westen gepredigt und den Osten. Und da ist mir etwas aufgefallen. Als wir haben Chorus gesungen, wo der Name Jesus vorkam, hat er sich weggedreht. Jesus, und will ein messianischer Jude sein. Gibt sich aus. Und der war einmal bei mir, aber kein zweites Mal. Aber trotzdem, weißt du, du kannst ja nicht immer gleich riechen und schmecken, was für einer ist. Gibt sich aber heute immer noch, als sogar ein Bibelzentrum auf dem Ölberg hat er gehabt. Neues Testament verteilt etc. Aber sobald der Name Jesus kam, weggedreht. Jedes Mal. Und dann kam jemand, fällt dir nicht auf, wenn Jesus gesungen wird, dreht er sich weg. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Und aus Furcht vor den Juden, aus Rücksicht, haben sich die Jünger verschlossen hinter den Türen, trauten sich nicht raus. Dieser Tage ging durch die Presse eine Meldung, also katholische Ordensleute, Nonnen und Priester und so weiter, Mönche, die in Jerusalem sind und in Jerusalem nur spazieren gehen, werden von Juden angespuckt. Das hat so schlimm zugenommen von den orthodoxen Juden, die werden angespuckt. Ich habe selber erlebt, als wir mit einer Gruppe in Israel waren und da kam einer, der wieder Via della Rosa hochging und das Kreuz getragen hat, ein demütiger Mann, der einfach wollte das Kreuz Jesu so nachtragen, dann permanent wurde ihm vor die Füße gespuckt von den Juden in der Via della Rosa in Jerusalem. Man sollte andere tolerieren, jeder soll nach seiner Fassung selig werden, meines Erachtens, oder darf. Und wenn jemand das Kreuz trägt oder in der Kutte läuft oder Talar trägt, soll man respektieren für seinen Glauben. Stell dir mal vor, jetzt einem Moslem würde das passieren. Was glaubst denn du, was die Moslems alles anstellen würden? Die würden auf die Barrikaden gehen. Wir lassen uns das nicht bieten. Aber die Christen und Christus und so weiter, der verdrängte Christus aus Furcht vor den Juden. Und ich sage dir eines, wenn Jesus heute kommen würde und in Israel landen würde, dann würden sie ihn heute noch totschlagen. Und ob ihr das glaubt oder nicht, aber das ist Tatsache, wenn orthodoxe Juden, streng orthodoxe Juden, die also Christus hassen und so weiter, die werden begraben und die kriegen einen Stein in der Hand und Richtung Jerusalem mit der Begründung, sobald der Tag der Auferstehung kommt, dass sie sofort diesen Ketzer Jesus, diesen Hurensohn steinigen. Denn der hat uns so viel Unglück gebracht und so viel Unheil. Er kam in das Eigentum, er wollte ja der Menschheit Glück geben und den Juden zum Juden machen. Und er wollte den Juden helfen, aber was haben sie getan? Bis heute der Hass, nach 2000 Jahren immer dieser Verfluchte. Als die Juden hörten, dass, und jetzt hörst du, Jesus hat noch nichts Übles getan, noch keinen Spruch losgelassen, noch keinen Dämon ausgetrieben, noch keine Krankheit geheilt, noch nichts gegen das Gesetz und Moses gesagt. Als sie hörten, der neue König ist geboren, als die Weisen kamen, wo ist der neugeborene König der Juden? Erschrak ganz Jerusalem. Also alle Juden, ganz schlimm, der hohe Priester, was? Der Messias ist geboren und wir wissen nichts. Und die erschraken aus Furcht, denn die wussten, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wir oder sie oder er. Also Jesus hat noch nichts Übles getan oder wir besonders aufgefallen, da schon ganz Jerusalem zittert und hasst ihn. Nicht nur der Herodes. Jesus war von Anfang an nicht willkommen. Hörst du es, was ich... Das ist, was mir groß geworden ist. Und ich bringe hier Wahrheiten, die vielleicht jemanden schockieren mögen und mir ist es egal. Ich bin hier in der freien Gemeinde und ich predige in Freiheit. Und solange ich das sagen darf, werde ich auch sagen, Leute, wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen und wir dürfen uns unseren Jesus nicht nehmen lassen. Erst recht, der Name Jesus ist von Engeln angekündigt und du sollst ihn Jesus nennen, nicht irgendwelchen anderen Namen. Jesus war von Anfang an nicht willkommen, nur bei den Hirten, einfachen, armen Leuten. Und das auch keiner, als die hörten, Jesus ist in Bethlehem geboren, das ist nur, sind nur 6 bis 10 Kilometer entfernt, Jerusalem und Bethlehem, ein Katzensprung. Die hätten hingucken können, ist das wirklich wahr? Aber keiner macht sich auf von den Frommen aus Jerusalem. Die gehen lieber, was weiß ich wohin, bis ans Ende der Welt, aber nicht dort, wo Gott sich offenbart hat. Und du siehst dieser verdrängte Jesus. Leute gehen überall hin, aber nicht dort, wo Gott begegnet werden kann. Und Jesus wird ausgeschlossen von Anfang an, abgelehnt von Anfang an. Der größte Hass kommt also von den Religiösen ihm entgegen. Und der Teufel ist natürlich der Urheber. Er ist der Boss der Religiösen, durchweg ist der Boss der Religiösen. Und er benutzt gerade die Religiösen, die Menschen von Gott abzuhalten, geht ja bloß nicht hin. Das ist eine Sekte. Der schlimme Sekte. furchtbare Sekte. Die Sekte der Nazarener. Das ist eine schlimme Sekte. Geht nicht hin mit diesem Jesus, der verführt euch alle. Der verdreht euch den Kopf mit seinen Heilungen und Befreiungen und so weiter. Und es wird schlecht gemacht von den Religiösen. Die Welt, denen ist doch egal. Den Hindus ist vollkommen egal. Jesus ein edler Mensch. Gott sogar bei den Buddhisten. Aber bei den Frommen wird er sofort ausgeklammert. Die Religiösen sind diejenigen, die am meisten, am schlimmsten der Sache Gottes und der Sache Jesu widersprechen. Am allermeisten. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Der darf schon. Wir verwenden seinen Namen so als Zugpferd, als Aushängeschild. Christi Gemeinde oder christliche Kirche, christliches Missionswerk. Aber der hat bei uns nicht viel zu sagen. Der ist nur so als Stimmvieh. So, damit wir schön rauskommen. Und das ist das Paradoxe. Wir benutzen Jesus als Zugpferd, als Reklame. Aber wir wollen mit Jesus nicht viel zu tun haben. Auch in christlichen Kreisen. Wenn Jesus herrscht, können viele dieser Religiösen nicht mehr herrschen. Oder die Menschen ausbeuten. Oder die Menschen unterdrücken oder weiter belügen. Die können das nicht mehr. Denn Jesus bringt die Wahrheit. Jesus bringt die Freiheit. Jesus bringt das Licht und in das Dunkle hinein. Plötzlich glaubt man ihnen nicht mehr. Denn wir haben den gesehen, der die Wahrheit selbst ist. Jesus bringt uns in Übereinstimmung und Einklang mit Gott. Und was sollen wir jetzt machen? Ich werde als hoher Priester nicht mehr gebraucht. Jetzt kann jeder Einzelne, jeder Omi, jeder Opa, jeder Junge, jedes Mädel, die können selber mit Gott reden. Und die hören selber Gott und die verstehen selbst die Bibel. Jetzt brauche ich keinen Priester mehr. Und Geschwister, da werden wir schnell geschockt. Also wenn so Top-Leute, religiöse Leute plötzlich sagen, ja, wir werden arbeitslos. Was sollen wir mehr machen? Wir gehen halt stempeln. Macht nichts. Wir gehen stempeln. Menschen, die Jesus annehmen, die fangen an zu funktionieren, weil sie das Haupt akzeptieren. Sie fangen an, von oben her geleitet zu werden. Sie werden plötzlich geführt und werden plötzlich geheilt von ihnen. Die bekommen Heilung, da brauchen sie keinen Arzt mehr. Die können plötzlich selbst sich die Hände auflegen und die können sagen, im Namen Jesu, Satan, weiche, lass meine Glieder funktionieren oder Hand, beweg dich oder Fuß, beweg dich. Menschen, die Jesus annehmen, die haben die Kraft von innen, die werden den Geist Gottes empfangen und sie werden seine Zeugen sein. Sie werden Jesus bekennen, die werden sich nicht von Jesus wegdrehen, wenn Jesus besungen wird, wenn Jesus gepriesen wird. Weißt du, du kannst über Gott reden, kannst über Allah reden, kannst über Krishna reden, kannst über alles reden, aber ja, bitte nicht über Jesus. David Wilkerson, der war, als damals Ground Zero, da Gottesdienst abgehalten werden sollte, David Wilkerson wurde auch eingeladen, weil seine Kirche nur eine Meile weg ist von diesem Ground Zero. Und dann hat man ihm gesagt, Herr Wilkerson, Sie dürfen über alles sprechen, aber Sie dürfen nicht hier den Namen Jesus erwähnen. Dann sagte er, und da finde ich Zivilcourage, er sagt, dann werde ich auch nicht kommen und auch nicht sprechen, wenn ich Jesus nicht erwähnen darf. Der Moslem, der darf sein Allah erwähnen. Der Jude, der darf seinen Gott erwähnen. Aber der Christ darf nicht seinen Jesus erwähnen, weil es Beleidigung ist gegen den alten Menschen. Nämlich der alte Mensch mag Jesus nicht, denn er weiß, das kreuzigt das Fleisch. Da muss sich was tun, wenn Jesus angerufen wird. So ist es, der Teufel versteht so leicht abzulenken, also über Jesus wird nicht geredet. Du kannst heute alle großen Reden angucken, die großen Reden, die irgendwo gehalten werden, da wird alles gesagt, bloß nicht der Name Jesus. Jesus wird verdrängt und zwar sehr schön getarnt, so. Zwar oberflächlich, Christen, man nennt so allgemein, man kann ja alles so umschreiben, aber Umschreibung ist nicht der Name Jesus. Also man hat ein Spiel draus gemacht und Jesus wird verdrängt und so viele Leute verdrängen Jesus und merken es nicht, dass sie es tun. Vieles geschah durch Geschichtsfälschung, anders durch Unwissenheit. Vieles passiert durch Vermischung von Heidentum, Judentum, Christentum. Der Teufel hat verstanden, Sand in den Augen zu streuen. Der verdrängte Christus, in der Französischen Revolution, man hat das Kartenspiel erfunden oder gebracht. Und Es gab verschiedene Spiele, die zwar aus Indien kommen, von Reinkarnation letztendlich irgendwo im Hintergrund, aber gottlose Menschen haben gesagt, wir hassen die Kirche, damals war die katholische Kirche, wir hassen die Kirche, wir hassen Gott, wir hassen Jesus, wir hassen die Maria, wir hassen das Blut. Wie kann man etwas machen, wo man Gott so richtig lästern kann? Und dann haben sie Skat erfunden und weißt du, Bube ist Jesus, Herz, das Blut Jesu, Dame, Mutter Maria und so weiter. All diese Bilder. Und jeder, der das spielt, der lästert unbewusst Gott. Der verdrängte Jesus. Und man wundert sich, dass man so verstockt ist. Und Spötter werden das Reich Gottes nicht sehen. Und deshalb, Kartenspiel ist nichts Göttliches. Du kannst anders, Elf heraus oder sonst was spielen. Aber und du siehst auch beim Kartenspiel diese Dämonie. Das hält die Leute gebunden. Die können ganze Nächte durchspielen. In aller Liebe, der verdrängte Jesus. Der Teufel hat so raffiniert verstanden, Jesus so in Schmutz zu ziehen. Der Bube, Herz, Dame und so weiter. Du kannst alle diese Bilder angucken. Und das Schlimmste war dabei für mich persönlich, ich habe Gott gesucht und die Wahrheit gesucht. Dann kam ich in eine evangelische Kirche oder eine Gruppe, Jugendgruppe. Und weißt du, was ich dort als erstes gelernt habe? Skat spielen, Kartenspielen. Die haben gesagt, wir brauchen Unterhaltung und da könnt ihr das. Ich habe noch nie Karten in meinem Leben gehabt. Ich weiß gar nicht, wer das macht. Ja, wir erklären es dir. Bis Gott mir gezeigt hat, das ist Gotteslästerung. Das ist Gotteslästerung. Und dann heidnisch. Und dann kommen die Hintergründe. Und das hat mir Gott erschlossen und deshalb sage ich das, so dieser verdrängte Jesus. Jesus kommt so plötzlich auf die Seite und du merkst es nicht. Der hat dir nichts mehr zu sagen. Einem Spötter, einem Lästerer wird Gott nie was offenbaren. Warum redet Gott nicht zu mir? Schmeißt die ganzen Karten raus. Und gerade diese Karten werden auch zu Wahrsagerei und zu guten Praktiken verwendet. Karten legen. Da ist der Teufel mittendrin. Er hat seine Hand mit im Spiel. Die Politik hat Jesus verdrängt. Weißt du, Jesus ist von allen möglichen Dingen verdrängt. Ganz besonders im Mittelalter. Durch Konstantin als Kaiser. Konstantin hat es benutzt. Weißt du, der Kerl hätte sich viel früher taufen lassen sollen, aber erst auf dem Sterbebett hat er sich taufen lassen, weil er zu feige war, zu der Wahrheit bis von Anfang an zu stellen. Der wollte die Christen haben, die Christen ausgenutzt und weil das Christentum so weit verbreitet war, ist er einfach auf diese Welle mitgeritten. Und du siehst, sobald die Politik die Hand mit drin hat im Glauben, ist der Teufel mit dabei. Und damit begann der Untergang des christlichen Glaubens, des Heidentums kam hinein, dann wurden Leute massenweise christianisiert. Das deutsche Volk hat große Probleme mit Glauben, ganz große Probleme. Der verdrängte Jesus in Deutschland. Nirgendwo ist Jesus so verdrängt wie hier bei uns in Deutschland. Und von nirgendwo wird Jesus so verdrängt wie von Deutschland aus. Und ich sage euch ein paar Gründe, gerade die Deutschen, die haben die größten Probleme mit dem Glauben an Jesus, weil sie schon so vielen falschen Messias, Heilande und Christus aufgesessen sind. Die Geschichte ist voll. Von Deutschland ging die Gott-ist-tot-Theologie aus, Bultmann, Sölle etc. Die ganze anti-Heilige Geist-Bewegung ging von Deutschland aus und geht immer noch von Deutschland aus. Der Heilige Geist, was hier passiert ist, ist alles vom Teufel, alles von unten. Draußen in der Welt, Afrika, interessiert sich kein Mensch. Es ist interessant, in Indien oder in anderen Ländern, wo ich war, Dritte Weltländer, da sind Freikirchler und Pfingstler und Charismatiker, die machen zusammen eine Sache, das stört sie gar nicht. Aber Deutschland ist so was Furchtbares. Also der Hass auf die Pfingstler, Charismatiker, man redet darüber und schimpft übereinander etc. Und ich sage dir, wir sehen auch, was der Auslöser war. Der Hitler kam nicht zufällig. Hitler war vorbereitet von der modernen Theologie. Hitler war vorbereitet von dieser anti-Heilige Geist-Bewegung. Das waren die Wegbereiter. Weißt du, als man ablehnte, den Heiligen Geist, so wie Gott es ausgegossen hat, weltweit, Gott wollte die Welt heimsuchen, Gott wollte sich neu der Welt schenken und diese Pfingstbewegung, die 18., 19. Jahrhundert angefangen hat, die hat sich ausgeweitet und dann hat man in Deutschland gesagt, ganz besonders Berliner Erklärung, ist alles von unten, alles vom Teufel, alles vom Teufel, weg, 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 alles vom Teufel. Das, was von Gott ist, das hat man nicht angenommen, aber den Teufel hat man akzeptiert. Und was haben wir? Ein paar Jahre später, keine 10 Jahre später, war Deutschland in Schutt und Asche. Der Erste Weltkrieg. Ein Beispiel von Hitler. Hitler hat die Bibel sehr gut gekannt, das Evangelium, Also er war in Simbach, ist ja groß geworden und in Braunau und so weiter. Altötting ist nicht weit weg, nur um die Ecke, also Wallfahrtsort. Und Hitler muss also das Evangelium gefressen haben, das Neue Testament gefressen haben. Lass mich mal das sagen, ich drehe einen Beweis hier an, das mag dich vielleicht schockieren. Hitler war ein Vorläufer für den Antichristen und er kannte das Evangelium und er trat wie ein Messias auf. Und er hatte all die Züge, die für Jesus Christus galten im Neuen Testament, die hat er alle auf sich selbst gemünzt. Nach dem Muster der Evangelium hat er sein ganzes Dritte Reich aufgebaut. Nach seiner Machtergreifung hat er Schritt für Schritt diese Christusgeschichte für sich verinnerlicht und umgesetzt und übertragen. Als Heiland der Deutschen ist er aufgetreten. Sein ganzer Werdegang bis ins kleinsten Einzelheiten entsprach dem Jesu Christi. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass er in Ostpreußen mit dem Neuen Testament in der Tasche seine Reden hielt. In den Pausen muss er gelesen haben, das noch zu verinnerlichen. Das ist interessant, musste Mein Kampf, ich weiß nicht, wie viele von euch Mein Kampf gelesen haben und sich damit beschäftigt haben und diese Hintergründe da drin. Und Hitler muss also alles ganz genauso verinnerlicht haben, durch einen schuldlosen armen Gefreiten, genauso wie von einem armen Nazarener oder Galiläer ist das Reich Gottes gekommen. So dieser arme, schuldlose Gefreite soll das ganze deutsche Volk retten. Hitler war ein perfektes Beispiel für den Antichristen, für den verdrängten Jesus, hat Jesus so wunderbar verdrängt und vermischt und den Deutschen unterjubelt. Und dann hat er seine Regierung gemacht, genauso ähnlich wie Konstantin. Hitler hat am Anfang, oder er schreibt selber, am Anfang war ich die verborgene innere Stimme im eigenen Land. Man hat mich nicht gehört, aber ich bin da gewesen, so wie Jesus. Ich war da, bevor ich gekommen bin. Und dann immer wieder, wer nicht für Hitler ist, ist gegen ihn. Christus, wer für mich ist, ist auch... Da kann nicht gegen mich sein und wer gegen mich ist und so weiter. Diese Schwarz-Weiß-Malerei, diese Worte Jesu, das hat er permanent immer im Mund genommen. Das hat auch der Bush gemacht. Es gibt nur die Guten und die Bösen. Der Saddam Hussein war Satan. Die ganze Welt ist so Pseudo-Religion. Und deshalb, Leute, wir müssen aufpassen. Der verdrängte Jesus ist in der Politik gang und gäbe. Jetzt, ich weiß nicht, wie dieser Klimagipfel ausgegangen ist. Mir ist auch egal, wie er ausgeht, aber Herr Obama kommt jetzt. Als Messias, als der Heiland, der das alles noch in den Griff kriegt, der noch irgendwas rausmacht. Weißt du, das ist eine Messias-Rolle. Der kommt, der wird das alles noch managen. Weiter zu meinem Hitler noch. Ich will euch als Deutsche helfen zu verstehen, wir müssen raus aus der Deutschstümmelei und befreit werden von diesem Geist über Deutschland. Ganz arg wichtig. Hitler verlangte absoluten fanatischen Glauben. Sein Ziel ist eine urchristliche Gütergemeinschaft, wo das Blut die Rolle spielte. Eine Familie, eines Geistes, diese Völkergemeinschaft ist die nationalistische Adoption des Corpus Christi. Das war für ihn so. Auf dem Parteitag 1936 trat Hitler ganz offen als neuer Christus ans Rednerpult. Ich zitiere nur ein paar Zitate. Und zwar immer mit einer Bibelstelle im Hinterkopf. Lukas 3, Vers 4, da sagt er, in dieser Stunde fühlen wir wieder das Wunder, das uns hier zusammenführt. Ihr habt einst die Stimme eines Mannes vernommen und sie schlug an eure Herzen, sie hat euch geweckt und ihr seid dieser Stimme gefolgt. Messias, Heiland der Deutschen. Und ihr seid ihr jahrelang nachgegangen, ohne den Träger der Stimme auch nur gesehen zu haben. Johannes 20, da das Evangelium umgesetzt, verdreht, für sich angewandt, ohne den Träger der Stimme auch nur gesehen zu haben. Ihr habt nur seine Stimme gehört, das hat er gesagt, und seid ihr gefolgt. Wenn wir uns hier treffen, dann erfüllt uns alle das Wundersame des Zusammenkommens. Also ein Wunder, dass wir so zusammenkommen. Der verdrängte Jesus, was es auch immer heißt. Der Teufel versucht uns, einfach auf eine falsche Fährte zu führen. Das hat er mit Hitler ganz raffiniert getan, ganz Deutschland. Wie konnte so ein Mann, der ja gescheitert war in seinem Leben, im Pennerheim lebte oder gelebt hat, zeitlang Postkarten gemalt hat und so weiter, so es sich durchschlug. Wie konnte so ein Mann das Volk der Dichter und Denker so in das Licht führen? Das Volk der das ist nur ein Geist. Weil er aber Christus imitierte, den Messias imitierte. Und Jesus sagte, viele werden in ihrem Namen kommen und die nehmt ihr auf. Und denen werdet ihr folgen. Und denen werdet ihr glauben. Und denen werdet ihr nachlaufen. Und denen werdet ihr zujubeln und sagen, Hosianna, Hosianna, Hosianna. Und mich habt ihr nicht angenommen, mir habt ihr nicht geglaubt. Aber diesem. Und deshalb fragt man sich, wie war es möglich, ganz besonders hier in Deutschland, so einen Menschen anzunehmen, so einen Menschen zu akzeptieren. Aber der Boden wurde vorbereitet durch diese moderne Theologie, durch die moderne Theologie, durch diese Anti-Geist-Bewegung. Und dann Johannes 16, 16, was ja wieder dieser Hitler genommen hat und für sich angewandt hat. Nicht jeder von euch sieht mich und nicht jedem von euch sehe ich, aber ich fühle euch und ihr fühlt mich. Praktisch wie der Heilige Geist. Ist das nicht lästerlich, Gotteslästerung? Der verdrängte Jesus ist mein Thema. Ganz besonders bei den Deutschen Gang und Gebe. Und dann weiter nach Lukas 7, 22, was er da angewandt hat. Weil ich habe für das alles, was dieser böse Mann, für mich war das ein böser, einen bösen Geist hat er gehabt, einen Dämon. Und was dieser Mann gemacht hat. Aber er hat die Bibel verdreht. Und der Teufel kommt mit der Bibel in der Hand. Der Teufel kommt zu Jesus mit der Bibel in der Hand. Und so verdrängt er Jesus aus deinem Leben und aus dem Leben der Deutschen. Es ist der Glaube an unser Volk, sagt er, der uns kleine Menschen groß gemacht hat, der uns Arme reich gemacht hat, der uns wankenden, mutlose, ängstliche Menschen tapfer und mutig gemacht hat, der uns Irrende sehend machte und der uns jetzt hier zusammenfügte. Ist das nicht messianisch? Weiter hat er gesagt, Matthäus 2, Vers 6 oder nach Matthäus 2, Vers 6. Also das kann man alles belegen, wenn man das analysiert. Jost Müller-Bohn, einer, der hier mal bei uns gepredigt hat, der hat ein Buch über Hitler geschrieben und er sagte, das ist ein Wahnsinn. Die ganzen Schriftsteller können nicht richtig analysieren, wie ist das möglich gewesen. Aber wenn man nicht diesen messianischen Geist kennt und weiß und was der Hitler aus dem Evangelium alles für sich verwandt und angewandt hat, um das deutsche Volk zu manipulieren, zu verführen, kann man also nicht verstehen. Also hier jetzt, so kommt ihr aus euren Dörfern und so weiter, aus euren Marktflecken, aus euren Städten, aus Gruben und Fabriken vom Flug hinweg an einem Tag in diese Stadt, Nürnberg war es gemeint. Ihr kommt, um auf der kleinen Umwelt eures täglichen Lebenskampfes und eures Kampfes um Deutschland und für unser Volk einmal Gefühl zu bekommen. Nun sind wir hier beisammen, sind bei ihm und er bei uns und wir sind Deutschland. Nur eine Kleinigkeit, eine kleine Veränderung und schon ganz anderer Sound. Dieser falsche Christus, und da gibt es massenweise davon. Jesus wird verdrängt, das Bild verzerrt, die Botschaft verdreht und der Appetit auf Jesus für uns Deutsche versaut. Und weißt du, und niemand fällt es so schwer, wie einem deutschen Menschen zum Glauben zu kommen. Da kommen die Russen leichter zu Gott, die Chinesen, die Heiden, die Afrikaner. Aber der Deutsche, der hier aus dieser Kultur herausgekommen ist, hat so große Probleme, echte kindliche Freude an Jesus zu finden, weil der Teufel uns unter ein fremdes Joch gespannt hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass du da rauskommst und dass du aus diesen Kreisen, wo der verdrängte Jesus war. Und diese Kreise, die mit Hitler mitmarschiert sind. Weißt du, heutzutage, da will niemand mehr dabei gewesen sein. Aber sie waren alle dabei. In Deutschland, sie waren alle dabei. Ich weiß nur, Pastor Modersohn, der hat zum Hitler seinen Geburtstag noch Predigten gehalten und wir lesen fromme Bücher also und so weiter. Unser Führer von Gottes Gnaden. Und das ist nur eine Ausnahme, nur einer. Am Anfang haben sie nicht gemerkt und erst hinterher. Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und in vielen christlichen Kreisen ist Jesus verdrängt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Jünger würden dafür kämpfen. Christliche Kreise, die Jesus vor die Tür setzen. Auch an Weihnachten und nicht nur an Weihnachten. Ich sage das als nicht nur an Weihnachten. In christlichen Kreisen, wo die Bildung dominiert. Was für Studium hast du? Hast du Abitur? Hast du Theologie studiert? Warst du auf der Bibelschule? Wo Titel und all diese Dinge wichtig sind, die haben Jesus verdrängt. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Nicht ein Titel. In vielen christlichen Kreisen ist Jesus verdrängt, wo Menschen dominieren, wo das Geld dominiert, wo die Gaben dominieren, da ist Christus verdrängt, wo ein Gebäude dominiert, wo die Prophetie dominiert, gute Werke, wo der Humanismus dominiert. Ja, wir bauen Sozialwerke, wir bauen Altenheime, wir bauen Waisenhäuser. Alles schön und gut. Aber wenn das dominiert, ist Christus eine Randfigur. Wo die Kunst dominiert, weißt du, dann gucken sie da und sind verzaubert, wenn die Zauberflöte gespielt wird oder irgendeine andere Musik aus dem freimaurerischen Raum, da wird applaudiert und da wird Gott nicht mehr die Ehre gegeben. In vielen christlichen Kreisen ist Jesus verdrängt, wo Organisation, Unterhaltung, Show und sonst was anderes verherrlicht wird oder den ersten Platz einnimmt, wo Gesetze dominieren, wo Vorschriften herrschen. Das macht man bei uns nicht und das machen wir bei uns so und so. Was ist doch aus der christlichen Kirche geworden? Jesus vor der Tür, draußen. Der Heilige Geist ist durch Psychologie ersetzt worden, durch positives Denken. Das Wort Gottes durch Mystik und Philosophie. Das Gebet durch fromme Unterhaltung. Bedürfnisorientiert. Weißt du, wenn wir beten, wir sollten nicht für unsere Bedürfnisse beten. Du sollst Gott anbeten und nach dem Reich Gottes trachten. Und dann wird dir alles andere zufallen. Aber was ist aus diesen pfingstlich-charismatischen Kreisen besonders geworden? Also, bete für meine Schwiegermutter, bete für meinen Esel, bete für meine Arbeitsstelle, bete für das, bete für das, bete für das, bete für das. Wir sollten für Gott anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Und dann wird alles andere zufallen. Aber schau dieses materialistische Denken in den christlichen Kreisen, besonders bei den Pfingstlern, Charismatikern, aber woanders geht es auch nicht besser aus. Oder wo man diskutiert. Ich habe in einer Baptistengemeinde, wir waren Brüder, 17, 18 Brüder, und ich ging zur Brüdergebetsstunde, habe gedacht, da lerne ich was, da werde ich gestärkt als junger Bruder in Christus. Und dann haben wir gebetet, so der Reihe um, und ich habe auch mitgebetet. Damals konnte ich noch nicht richtig Deutsch und nicht richtig Grammatik und was weiß ich. Ich habe versucht, schön zu beten, habe mir ein Gebet auswendig gelernt und habe gebetet. Dann kommt doch ein Bruder auf mich zu und sagt, Bruder, mal tu das. Am Schluss, bitte, ist uns wär's recht, wenn du nicht beten würdest, lernst du erstmal richtig Deutsch. Weißt du, da bin ich so frustriert und so schockiert. Ich habe gedacht, ich kann mit dem lieben Gott so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Aber du siehst, du verlierst deinen Heiland in christlichen Kreisen. Da kommst du voll Feuer und Euphorie. Und wenn du dann die christlichen Kreise anguckst, worüber wird dort diskutiert und unterhalten, über Homosexualität, über das und jenes, aber nicht mehr über die Liebe zu Gott. Jesus sitzt wieder vor der Tür und bettelt um Einlass und klopft. Hast du keinen Raum für Jesus? Keinen Raum in deiner Herberge? Keinen Raum, dass Jesus Gestalt in unserem Leben bekommt und mehr wir ihm ähnlicher werden? Dass er unseren Saustall aufräumt? Unseren Schreibtisch, unsere Küche, unser Schlafzimmer, unser Wohnzimmer, unsere ganze Wohnung auf Vordermann bringt. Man wartet auf den Messias. Und als er da war, war kein Platz für ihn da. Hat man ihn auf die Seite geschafft sogar. Und man übergab ihn, die hohen Priester, übergab man den verhassten römischen Leuten, eigentlich dem Teufel. Man übergab Jesus buchstäblich den Römern, dem Satan damals. Dieser Land, das besetzt hielt, Judäa besetzt hielt. Doch Jesus lässt sich nicht verdrängen. Jesus kommt, wie auch immer, wenn er nicht über die Leute kommt, dann geht er über die Hintertür und benutzt arme Leute. Ich denke nur in der Sowjetunion, die orthodoxen Priester haben mit dem Kommunismus mitgemacht, der Reihe um. Nachher sind sie ganz groß beim Putin wieder dabei. Aber zuerst einmal mit dem Kommunismus mitgemacht und als Verräter, als Judas hier gespielt. Aber Gott hat seine Untergrundgemeinde, seine Untergrundkirche gehabt und Gott hat sie überleben lassen, die Untergrundchristen. Und die leben heute und freuen sich bester Gesundheit. Die Weltlichkeit konnte Gott und Jesus nicht zu Tod kriegen, wie die Kirche immer wieder verweltlichte und Gott hat immer neue Aufbrüche gegeben. Ich denke nur die ganzen Orden, die entstanden sind im Mittelalter. Ich denke nur an die ganzen ja, Freikirchen, die entstanden sind, die sind nicht ohne Grund entstanden, weil die Kirche versagt hat. Deshalb sind die ganzen Sekten und Freikirchen und Gemeinden entstanden in aller Liebe. Das hat seine Berechtigung, weil Gott geht seinen Weg, Gott lässt sich nicht unterkriegen. Er kommt und er ist immer unterwegs, wenn die einen nicht wollen. Ich denke nur damals, was haben die doch, die Leute, alles gesagt und geschrieben, die Jesus-People-Bewegung, also diese Hippies, die dann aus Kalifornien, Rauschgiftsüchtige und so weiter, die bekehren sich und geben Zeugnis, erzählen von der Liebe Gottes. Ja, warum hat Gott nicht uns benutzt? Haben manche Pastoren und Pfarrer gefragt. Ja, ihr habt geschlafen, liebe Leute. Und wenn wir nicht aufpassen und den Anschluss finden, wird Gott uns auch auf die Seite stellen und lässt Gott vielleicht, ja, irgendwelche andere Penner erweckt sie. Und Gott erweckt das, was nichts ist, damit er zustande mache, was da ist. Gott kommt zum Ziel, dann findet er Marie und Josef woanders. Und sie haben nicht erkannt die Wahrheit, die Gott sandte. Und haben sie verdrängt. Dann sucht sie Gott andere. Ein amerikanischer Pfingstprediger, der hat den Amerikanern etwas ins Stammbuch geschrieben, und das ist wahr eigentlich, was der da gesagt hat. So in den 40er Jahren, so nach, kurz nach dem Krieg, hat der Amerikaner den Amerikanern gesagt: Leute, wenn ihr nicht die Erweckung annimmt, die Gott euch durch die Pfingsterweckung schenkt, wenn ihr diese Heilungsbewegung nicht annimmt, dann wird Gott euch 40 Jahre in der Wüste schicken, und erst nach 40 Jahren kriegt ihr eine neue Heimsuchung Gottes. Das war in den 40er Jahren, und dann kam erst 83 die charismatische Gemeindeerneuerung. Also regelrecht 40 Jahre später, die Pfingstler wurden auf die Seite gestellt, und Gott hat nach 40 Jahre später die charismatische Gemeindeerneuerung genommen. Und dann, die waren alle verblüfft. Ich denke nur an David Duplessis, der oft bei mir zu Hause war, Mr. Pentecost, also bekannt als Mr. Pentecost, der nach Rom und zum Papst den Heiligen Geist tragen sollte, von Gott den Befehl bekommen hat. Wirkliches Wort kam zu ihm. David Duplessis war ganz tief unten und sagte: Mein Gott, ich tauge zu gar nichts. Ein Südafrikaner tauge zu nichts. Und dann kommt Smith Wigglesworth, der Apostel des Glaubens, dir nichts, mir nichts, zu ihm und sagt: Hör mal, eigentlich, was ich dir jetzt sage, das ist gegen meine Einstellung, gegen meine Philosophie oder mein Denken. Du wirst in den Hochkirchen deinen Heiligen Geist noch hintragen. Zu diesem David Duplessis. Und das war seine Berufung. Und er hat den Heiligen Geist in den Hochkirchen hineingetragen. Aber das war alles 40 Jahre, nachdem der Bruder dies ausgesprochen hat. Wenn ihr nicht wollt, geht ihr 40 Jahre in die Wüste. Tippelt rum, bis diese Generation ausgestorben ist und bis eine neue Generation gekommen ist. Der verdrängte Jesus. Er lässt sich nicht so einfach verdrängen, kommt was Neues. Wenn wir nicht wollen, Gott sucht sich andere, er hat genug Leute. Die Stadt ist voll. So, er ließ uns seinen Geist zurück, und was wir damit machen, ist unsere Aufgabe. Und wir haben da die Verantwortung. Aber er lässt sich nicht verdrängen. Die Offenbarung Gottes, die er uns geschenkt hat, die lässt sich nicht verdrängen. Die kommt und bricht immer wieder wie eine neue Pflanze, immer wieder durch. Und Gott versucht es immer wieder von vorne. Und es ist erstaunlich für mich, wie Gott manchmal so unscheinbare Leute nimmt, Flüchtlinge, meistens benutzt er Flüchtlinge, die von woanders kommen, Ausländer. Hier in Berlin, ich nehme jetzt nur ein Beispiel in Berlin, fast alle evangelischen Kirchen sind besetzt von Afrikanern, Rumänen, Russen, Gläubige aus diesen Gemeinden. Also ich könnte euch jetzt Gemeinden hier nennen, weißt du, die Kirchen sind leer. Ich habe in Neukölln neulich eine Andacht bei Rumänien gehalten, und die sind etwa 100 bis 120 oder 140 Rumänen drin im Gottesdienst, und die Kirche sind nur zwei, drei Leutchen unten in der Kirche. Und die sind voll und der Raum platzt es und so weiter. Die Afrikaner, wenn ich die afrikanischen Gemeinden, überall sind Afrikaner in evangelischen, katholischen Kirchen hier in Berlin, dass man sogar extra ein Komitee gründet für die Asylantengemeinden. Die bringen das Feuer, weil die Deutschen ein Brett vorm Kopf haben. Nicht verstehen, nicht haben wollen, ablehnen. Wir sind zu fein. Wir sind zu fein. Mein Roger, ein lieber Kerl, ich mag ihn. Er hat so die Salbung gespürt an einem Abend, wochentags irgendwo. Dann hat er gesagt: Geschwister, lasst uns nach vorne gehen und beten. Und dann hat er die Hände, die Leute haben die Wand berührt, in der Kapelle war das noch, die Wand berührt und die haben gebetet. Ich komme in der Kapelle den nächsten Tag, denke, das gibt's doch nicht, die ganze Wand voll mit verschwitzten Händen. Habe ich gesagt, Roger, was hast du letzte Woche hier gemacht? Ja, weißt du, die Salbung war so stark und wir haben an der Wand gebetet und Gott gelobt und gepriesen. Die Afrikaner machen uns vor, wie man opfert, wie man Gott lobt und preist. Dort habe ich das Opfern gelernt. Wenn wir das Opfer nach vorne bringen, habe ich vom Roger, von seiner Gemeinde gelernt. Weißt du, der Roger, komm in Gottesdienst, wir haben noch eine andere afrikanische Gruppe aus Nigeria gehabt. Der kam aus Kongo und Angola. Und die wollten auch zum Gottesdienst. Und die kamen nie zum Gottesdienst, weil sein Gottesdienst so lange gedauert hat. Und ich sagte, Roger, wie machst du den Gottesdienst? Ja, weißt du, bei uns ist die Opferung so lang. Und weißt du, wie die opfern? Die bringen das Opfer nach vorne, legen ihn rein, nehmen wir mal, damals gab es D-Mark noch, legen 10 D-Mark rein, holen 9 raus, stellen sich wieder an und sagen, Gott, ich danke dir, dass ich so viel geben darf, und gehen wieder und legen diese 9 D-Mark rein und holen 8 wieder raus. Und es geht stundenlang. Und die danken und loben Gott, dass sie so viel geben dürfen. Nicht einmal. Weißt du, und da habe ich gesagt, Mensch, guck mal, wir Deutsche, wir haben es verlernt zu geben. Vom Konto wird abgebucht. Alles lieb und gut. Aber dieses Geben, diese Freude am Geben. Und deshalb habe ich gesagt, wir bringen, auch wenn es mir nur, nicht, dass jemand das einfällt und sagt, ich muss jetzt auch wieder rausholen, 8 Euro und mich wieder anstellen. Nein, aber diese Freude am Geben. Diese Freude am Geben. Wir können von diesen Geschwistern viel lernen. Wir schickten einst Missionare nach Afrika. Jetzt kommen die Missionare zu uns, weil wir Christus vergessen haben, Christus verdrängt haben. Und wir sollen froh sein, dass die kommen. Weißt du, das ergänzt sich. Das ergänzt sich. Die Rumänen, da haben wir das Bau des Reiches Gottes gelernt, wie man das Reich Gottes baut und arbeitet. So, er kam in sein Eigentum, Jesus. Und man hat keinen Platz für ihn gehabt, kein Herz für ihn gehabt, kein Mitleid für ihn gehabt. Er, der für uns so viel Mitleid hatte, haben wir kein Mitleid für ihn? Die Menschen, ich meine, wir gehören alle dazu, zu dieser Menschenfamilie. Die mussten nur annehmen, aber das haben sie nicht getan, weil die Tradition dagegen war und so vieles, was dagegen sprach. Und deshalb ist so etwas entstanden, dieser verzerrte, verdunkelte, vernebelte Jesus. Was ist Jesus? Redet Jesus zu mir? Begegnet er mir noch? Weißt du, wir müssen wieder lernen von Anfang an, wie kleine Kinder, das Alphabet. Und einmal eins. Viele Menschen folgen Jesus nicht mehr, vor allem Christen. Ganz am Anfang sind sie Feuer und Flamme, aber dann, Jesus ist eine Randfigur in ihrem Leben. Hat nicht mehr viel zu sagen, nichts mehr zu tun. Jesus hat nicht mehr das letzte Wort. Er sitzt wieder vor der Tür. Der verdrängte Jesus. Was würde Jesus tun, wenn du das fragen würdest? Dann würdest du kluge Antwort bekommen, kluge Lösungen bekommen, kluge Führung bekommen. Man kann nicht vielen folgen, deshalb wir müssen uns immer wieder entscheiden, wem wir folgen wollen. Wer heute eine klare Führung haben will, der muss Leitbilder haben, der muss ein Vorbild haben, der mir nacheifert. Weißt du, wir wollen nur einem folgen. Und weißt du, wer das ist? Ich selber. Die meisten wollen sich nur sich selber folgen. Sie wollen nur sich selber dienen. Und es gibt nicht zig Lösungen und Antworten und so weiter. Es gibt nur einen Retter, und das ist Jesus Christus. Gott hat in Jesus uns ein Licht angezündet. Es ist so wichtig, dass wir in diesem Licht stehen und warten, bis die Stunde kommt, bis er das verwirklicht, was er uns geben möchte. Ist das wirklich bei uns auch so, dass Jesus vor der Tür sitzt? Wir denken manchmal, wir müssen was Besonderes sein und dann kann Gott mich gebrauchen. Die Frage, die ich mir stelle hier heute, ist es: dienst du dir selbst, so wie ich sagte, oder dienst du Jesus? Der verdrängte Jesus, der wird von dir verdrängt. Der Antichrist sitzt in dir. Der ist nicht irgendwo in Rom oder in Mekka oder in Moskau. Der Antichrist sitzt in dir, Christus und Antichristus. Das sitzt in dir. Wenn du dich selbst nur verherrlichst, nur dich selbst im Mittelpunkt stellst, nur dich selbst wichtig nimmst und nicht mehr Jesus, nur für dich selbst Opfer bringst, aber für niemand anders mehr und nicht mehr für Jesus. Eine Sache, wenn dein und mein und unser Leben einmal zu Ende ist, und das ist irgendwann, egal wann, ich drohe euch nicht, ich sage es euch nur in aller Liebe, irgendwann läuft auch unser Leben so ab. Wenn dieses Leben einmal zu Ende ist, dann hört der ganze Konsum von Weihnachten auf. Das ganze Gefresse und Gesaufe, das ganze Gejodle und Gejuble. Dann hört das ganze Hamstern auf, dann ist das ganze Ersparte wertlos. Streiten sich andere darüber. Da hört die ganze Profilierungssucht auf und das Wichtigtuerei. Dann ist die ganze Ausbildung, halt dich fest, umsonst, denn du nimmst nichts nach drüben. Dann ist das sind die ganzen Berufsbilder, die wir heute so haben und kennen, unwichtig und wertlos. Das ist unwichtig, was ich und was du, was wir einmal waren. Wenn wir einmal nicht mehr da sind, das, weißt du, und wir tun uns so wichtig auf mich, am deutschen Wesen. Denk wieder, alles das verdrehte Evangelium. Wenn du einmal in der Ewigkeit gehst, wird man nicht fragen, hast du Abitur gehabt mit der Reife, Hauptschulabschluss oder warst du in der Baumschule? Man wird nicht mehr nach den Titeln fragen, putz und so weiter. Wenn der Zug mal abgefahren ist, hast du keinen Raum für Jesus, haben wir gehört in diesem alten Lied. Dort wird man eine Frage haben, in der Ewigkeit wird man eine Frage stellen und auf die kommt es an, ob du sie beantworten kannst oder nicht. Kennst du Jesus? Kennst du Jesus? In Lukas Kapitel 2, Vers 37 ist eine Geschichte, auf die möchte ich noch ganz kurz eingehen. Der verdrängte Jesus ist meine Botschaft. Das ist die Geschichte von der Hanna. Sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Also unsere 80-Jährigen sind gar nicht da heute. Also 84 Jahre war sie. Und da heißt es, und jetzt hör, der verdrängte Jesus. Und diese Hanna und der Simeon war auch nicht besser. Sie ging nicht mehr aus dem Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Diese Hanna, sie diente Gott mit Beten und Fasten Tag und Nacht. 84 Jahre alte Oma. Nimm das zur Kenntnis. Sie war sehr alt, aber sie fühlte sich nicht alt. Sie war noch frisch. Mit Beten und Fasten. Und sie war nicht zu alt zum Beten und zu fasten, auch nicht zu krank mit 84. Die ging da nicht an Stock oder sonst wie. Mit 84 war sie im Tempel, betete und fastete. Das können nur gesunde Menschen. Beten und fasten. Mit Beten und Fasten. Haltet euch fest. Sie war nicht so schwach, um auf den Messias zu warten. Aber nicht so schwach auf den Beinen. Sie war regelmäßig und sie ging nicht mehr aus dem Tempel. Täglich nahm sie am Gottesdienst teil. Und damals gab es keine Autos und keine U-Bahn und keine Straßenbahnen und keine Flugzeuge. Also sie musste zum Tempel irgendwie hin. Sie war nicht zu schwach. Ihre wahre Kraft und Stärke kam aus dem Glauben, aus dem Leben mit Gott. Und hier ist das Geheimnis, das ich euch verrate. Der verdrängte Jesus bringt dir Schwachheit, Elend, Not und Krankheit. Aber wenn du in der Gegenwart Gottes bist und bleibst, wirst du gesund, alt und stark. Alt und stark. Und wenn du dann vorher stirbst, dann stirbst du, in der Bibel heißt es einmal, wenn ein 100-Jähriger stirbt, dann stirbt er wie ein Knabe. Also, da hat nur Knabenalter erreicht. Hanna hatte mit ihren 84 Jahren noch so viel vor. Ich muss vorstellen, sie wartet auf den Messias. Sie hat nicht verdrängt, im Gegenteil, jetzt bin ich alt, jetzt gehe ich ins Altersheim, jetzt lass mich pflegen, lass mich versorgen, lass mich um mich kümmern und mich betätscheln und die anderen sollen es tun, jetzt ziehe ich mich in mein Schneckenhaus zurück. Nein, sie ging in den Tempel, sie trachtete und fastete, das Reich Gottes komme, dein Reich komme. Das war ihr so wichtig. Und sie betete und sie hat andere noch ermutigt im hohen Alter. Du sagst, was kann ich für Gott groß tun? Mit 84 kannst du beten und fasten. Du kannst die Welt bewegen. Deine Geschichte kann eines Tages im Evangelium drin stehen. Das Alter konnte sie nicht vom Leben verdrängen oder abschneiden. Mit Beten und Fasten war sie voll dabei. Sie ließ sich vom Tempel nicht vertreiben. Also alte Leute haben hier nichts zu suchen. Für alte Weiber ist es auch nichts. Nein, sie sagte, da gehöre ich hin. Das ist mein Platz. Sie nahm Gott sehr ernst, diese Hanna. Ihr war das Reich Gottes genauso wichtig wie das tägliche Leben. Und sie wollte leben. Und zwar, sie wollte mit den Gläubigen leben. Sie war täglich im Tempel in der Gegenwart Gottes. Sie war täglich, das war ihre Familie. Die Gemeinde war ihr Zuhause. Dort hat sich alles abgespielt. Sie war eine Witwe, hatte keine Kinder, niemand. Und sie wusste, ich habe noch einen Auftrag, ich erwarte noch etwas. Ich erwarte den Messias. Der Heiland hat dem Bruder Simeon gesagt, er wird den Heiland noch schauen. Also ich will dabei sein. Ich will dabei sein, wenn der Simeon seinen Heiland schaut. Und du siehst also, einer hat den anderen angefeuert. Und du siehst, hier wird man motiviert in der Gemeinschaft der Heiligen, der Gläubigen. Also such dir die Gemeinschaft der Heiligen. Es gibt natürlich, wenn ich an den Tempel denke, da gibt es auch diese Pharisäer und Sadduzäer, die nur Profit haben wollen, die nur Gewinn haben wollen, die nur an das Opfer rankommen wollen und so viel wie möglich vom Opfer abbekommen möchten. Aber da gab es auch Heilige. Und du darfst dich nicht an den Unheiligen stören und abhalten lassen. Lass die machen, lass die, die sterben eines Tages aus. Aber die Sache Gottes geht weiter. Und sie wusste, ich habe noch einen Auftrag. Und sie wartete nicht auf den Tod. 84, verstehst du, auf Sterben sie vorbereitet. Nein, nein, von wegen. Sie wartete auf Jesus, den Erlöser. Der verdrängte Jesus. Und oft ist es so, dass die alten Leute Jesus verdrängen. Also jetzt muss man uns konzentrieren auf mein Erbe, dass ich alles noch schön aufstehen kann und so weiter. Nein, du solltest viel mehr auf die Ewigkeit dich ausrichten. Denn das ist, was zählt. Denn das ist, was zählt. Verdrängte Jesus, wenn du nur auf das Irdische schaust und hoffentlich macht mein Sohn die Sache richtig weiter und hoffentlich geht das Geschäft wieder so weiter und nein, vergiss das Äußere, konzentriere dich auf das Wesentliche, auf die Hauptsache. Was zählt drüben? Sie war voll engagiert, diese Hanna. Sie war treu und diente Gott mit Fasten und Beten. Geschwister, das ist der Schlüssel, Fasten und Beten. Sie war selbst Witwe, hatte keine eigenen Kinder, aber sie wartet auf das Kind Gottes. Auf Jesus, den Sohn Gottes. Und sie war täglich mit den Heiligen beisammen. Und es war für sie ein Privileg. Ich werde Jesus sehen. Und diese Erwartung, diese Hoffnung. Ich werde Jesus sehen. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis. Ich werde Jesus sehen. Und du wirst Jesus sehen, wenn du Jesus nicht verdrängst. Wenn du Appetit auf Jesus hast. Wenn du hungrig bist und sagst, ich werde Jesus sehen. Ich werde seine Wunder sehen. Ich werde seine Herrlichkeit sehen. Ich werde eine Heimsuchung Gottes in unserem Land sehen, dass dieser deutsche Hitlergeist oder welcher Geist auch immer gebrochen wird, dieser Satansgeist gebrochen wird über unsere Nation. Ich werde sehen, wie diese Barrieren auseinanderbrechen. Und ich sage euch eines, Leute, es wird nicht so weitergehen, wie es gegangen ist. Es wird eine Währungsreform geben. Das Geld wird mal entwertet werden. Und was ist das? Was wird es sein, was du bereitet hast? Und dergleichen. Weißt du, es wird nicht mehr so friedlich sein, denn es ist ein Wahnsinn. Einem, der gerade, musst du den Herrn Obama hören, der kriegt den Friedensnobelpreis und spricht bei der Rede vom Friedensnobelpreis vom Krieg. Und dass er noch mehr Soldaten nach Afghanistan schicken will. Und für so einen, Entschuldigung, einen Gauner, Kriegshetzer. Für so einen Menschen gibt man Friedensnobelpreis. Du merkst du nicht, wie verrückt diese Welt ist und wer wohin steuert? Wir gehen auf den Krieg zu. Das ist ein Zeichen, wir gehen auf den Krieg zu. Wir sollten aufwachen. Aber diese Hanna, sie wartet auf den Erlöser. Und der Herr stößt die, das ist das Gebet von der Maria, der Herr stößt die Mächtigen von ihren Thronen und das Niedrige erhöht er. Das weiß diese Hanna, das ist in ihrem Herzen. Diese Botschaft hat sie in sich und sie nahm Jesus und ihre Familie in den Arm oder die kleine Familie von Jesus in Arm und diese Oma mit 84, die ist geistig noch so fit, durch dieses viele Beten und Fasten ist sie so klar, so in Form und hat sich so jung und gesund gehalten und fängt an zu weissagen und zu prophezeien. Und das, was diese Hanna sagt, lies mal ihre Weissagung, ihre Prophezeiung. Das kann kein kranker Mensch, das kann nur ein gesunder Mensch, ein starker, ein geistlicher Mensch. Warum heute so viele krank sind, ist, sie konsumieren viel zu viel. Sie leben für den Bauch, für das Äußere. Jesus wird verdrängt. Stell dir mal vor, wenn Pastor Matthäus sagt, lasst uns jetzt fasten. In der Bibel wird oft ausgerufen, wird gesagt, rufe ein Fasten aus. Stell dir mal vor, was würden die Leute sagen, wenn jetzt irgendein Bischof, irgendein Prediger Fasten in seiner Gemeinde ausruft. Da fallen die meisten in Ohnmacht. Noch bevor sie überhaupt angefangen haben zu fasten. Aber hier, du siehst also, wo geistliches Leben kommt und was passiert, dann das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Du siehst, der verdrängte Jesus, uns ist das Essen so wichtig. Uns ist das Essen so wichtig. Und wir sollten drüber nachdenken, ist das Essen das Wichtigste? Warum komme ich in den Gottesdienst? Wir haben mal in der Friedrichstraße dort mal Gottesdienste und wir haben dort irgendwie eingeführt, ich weiß nicht, wie wir dazu kamen, was dazu veranlasste ist und was der Auslöser war. Auf jeden Fall, die Leute kamen nur wegen Kaffee und Keks und Kuchen. Und lauter so Kaffee, Keks und Kuchen. Und dann sprach der Heilige Geist einmal so ganz unverblümt, ihr kommt nur wegen Schmatzen zusammen. Und Schlemmen. Und das Reich Gottes ist nicht Schlemmerei. Das Reich Gottes ist nicht Schlemmerei, dass wir sagen müssen, so stopp, wir haben nichts gegen Kaffee, wir haben nichts gegen Keks, wir haben nichts gegen Kuchen und wir haben nichts gegen Essen, aber das ist nicht das Wesentliche. Die Leute haben bei Jesus, du siehst, wo Jesus Zeichen und Wunder wirkt, bei der Bergpredigt, 3 Tage zugehört, ohne zu essen. 3 Tage und Jesus sagt also, hoch mal, das ist Vater, das geht nicht so. Ich muss die Leute zuerst mal speisen, bevor ich sie nach Hause schicke. 3 Tage hören die Leute in einer Nonstop-Predigt. Sie schlafen zwar dazwischen ein bisschen wahrscheinlich, aber dann wieder, Jesus fängt an zu lehren, zu predigen. Also gibt immer wieder neue Impulse, neue Botschaften. Und den Leuten ist das Wort Gottes wichtiger als Essen und Trinken. Der verdrängte Jesus ist ihnen wichtiger als Essen und Trinken. Und du wirst von Gott reich belohnt und die haben dieses Wunder erlebt, der Speisung. Und weißt du, die konnten wahrscheinlich beten und fasten und Gott konnte zu ihnen reden 3 Tage lang oder Jesus zu ihnen reden und sie haben so viel erlebt, weil sie Zeit für Jesus genommen haben. Ein Problem bei uns Christen hier in Westeuropa oder in Europa überhaupt ist, wir nehmen uns so wenig Zeit für Jesus. Deshalb passiert auch so wenig. Deshalb passiert uns so wenig. Wir beten nicht durch. Also eigentlich sollten, wenn du ein Problem hast, so lange an Gott dranbleiben, bis der Himmel zusammenfällt. Ich lass dich nicht, Herr, du segnest mich denn. So lange, bis ich gesund werde oder sterbe. 2 Möglichkeiten. Aber ich möchte nicht weiter siechen. Würde ich machen. Denn ich habe keine Lust zu siechen. Wenn meine Zeit abgelaufen ist, ist meine Zeit abgelaufen. Und dann lasse ich mich da nicht irgendwie piesacken und quälen. Und wenn ich so sehe, wie die Leute dann an Apparate hängen, ist das noch ein Leben, lebenswert? Das ist kein Leben mehr. Aber auf Schläuche hängen, du kannst nicht mehr frei denken. Dann bete ich und werde ich beten, lieber Gott, nimm meine Seele. In deine Hände befehle ich meinen Geist. So, weil ich meinen Heiland kenne und ich weiß also, ja. In der Bibel ist eine Stelle, lasst eure Herzen nicht beschwert sein, und das wird in der Endzeit sein, mit Saufen und Fressen. Nichts gegen Essen und nichts gegen Trinken. Aber lasst eure Herzen nicht beschwert sein mit Saufen und Fressen. Und sie achteten es nicht, und das ist dieser verdrängte Jesus, sie achteten es nicht, bis nur in die Arche ging, ihnen war Essen und Trinken, Freien und gefreit werden, heiraten und so weiter. Das war ihnen so wichtig, dass sie auf ihre Seele und ihre Erlösung gar nicht mal achteten. Hast du keinen Raum für Jesus, keinen Platz für ihn? Und dann kommt bei dieser Hanna dieser Jesus. 84 Jahre steht sie im Heiligtum. Wie lange willst du noch warten? Du sagst, nach 3 Tagen gibst du schon auf. Aber versuch einmal 84 Jahre im Heiligtum zu stehen. Herr, ich bleib nicht 3 Wochen und nicht 3 Jahre und nicht nur 8 Jahre, 84 Jahre. Und sie war geistlich fit. Und dann Lukas 2, die beiden Hanna und Simeon hochbetagt. Also nach der Bibel, das ist das über das Leben, sie haben schon das Leben gelebt. Wenn das Leben wird 70 und 80, dann war es Arbeit und Mühe und Plage und was weiß ich. Wenn es so über 80 rausgeht. Aber sie waren hochbetagt und dann werden sie angeleitet vom Heiligen Geist und sie kommen und preisen Gott und beten Gott an und sagen, Halleluja Maria, ist das nicht wunderbar? Weißt du, der Heilige Geist gibt ihrem Geist Zeugnis und die Hanna bringt eine der schönsten Weissagungen der Maria über Jesus. Nicht nur der Bruder Simeon, auch die Hanna. Gott gebraucht sie in einer mächtigen Art und Weise. Sie wandelten im Geist, nach Galater 5, lebten im Geist, lebten aus der Kraft des Geistes, waren erfüllt vom Heiligen Geist. Sie gaben Raum dem Heiligen Geist. Sie gaben Raum dem Heiligen Geist. Gibst du Raum, Jesus, dem Heiligen Geist? Und sie sind deshalb in ihrem Herzen jung geblieben, weil sie es Raum für Jesus gaben. Wer Jesus Raum gibt in seinem Leben, bleibt jung und fit und frisch. Denn der schöpft aus frischen Quellen. Und die, die auf den Herrn harren, das ist also Jesus, die kriegen neue Kraft und die fahren jeden Tag neu auf. Die gehen jeden Tag auf die Jagd. Die gehen jeden Tag, machen ein Fest. Wenn Jesus einmal in deinem Leben gekommen ist, dann hört das Feiern nicht mehr auf. Die Hochzeit des Lammes. Weißt du, wie lang die Hochzeit des Lammes dauert nach der Bibel? 7 Jahre. Das ist vielleicht symbolisch, aber ich glaube, das ist noch mehr als symbolisch. Das heißt endlos. Das Fest der Liebe Gottes. Aber wer Gott oder Jesus aus seinem Leben verdrängt, ich sagte ja, das Gegenstück, der altert, runzelt, der nimmt ab, baut ab, verkalkt. Mit ihm geht's bergab und zwar ganz massiv. Dein Verhältnis zu Gott bestimmt die Frische in deinem Leben. Die Beziehung in deinem Leben zum Herrn ist das Spiegelbild. Du siehst dann an deinem Äußeren 84 Jahre. Oder Kaleb mit 80 Jahren, ich bin genauso stark, wie ich damals war in Kadesh Barnea. Vor 40 Jahren. Bin noch genauso stark. Die Herrlichkeit Gottes reflektiert sich in deinem Leben. Und weißt du, aber wenn diese Herrlichkeit verdrängt wird, dann hast du keine Ausstrahlung mehr. Dann kauft dir niemand mehr was ab. Dann wirst du nicht einmal eine Maus in einem Ofen vorlocken können, wenn die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben fehlt. Viele Menschen sind nur noch schwarze Löcher. Weißt du, was so ein schwarzes Loch ist im Kosmos? Die saugen alles auf. Die hamstern, die nehmen. Die haben zwar einnehmendes Wesen, aber da kommt nichts mehr raus. Das wird alles verschlungen. Schwarze Christen sind verglühte Christen, die alles nur für sich verbraten, die für Gott und nichts übrig haben, die für Gott gar keine Zeit haben, denen Gott so eine Nebensache ist, so nebenbei und der Ferne liefen, wenn ich noch Zeit habe, früher oder später. Weißt du, diese Hannah kannte kein Burnout-Syndrom, was heute so in den frommen Kreisen Land auf Land ab. Ich brauche ein Sabbatjahr. Im Himmel, da werde ich genug Sabbatjahre haben. Ich werde gar nicht mehr zählen können. Aber dieses Burnout-Syndrom ist typisch für Leute, denen der Heilige Geist fehlt. Und das rächt sich in unserem Leben. Wenn wir nicht Zeit uns für Gott nehmen und die Herrlichkeit Gottes nicht reflektieren, sondern Jesus verdrängen, kommt aus unserem Leben nichts raus. Dein Verhältnis zum Haus Gottes bestimmt deine Lebenserwartung, die Gestalt und Gestaltung deines Lebens. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Verdränge Jesus aus deinem Leben und dein Leben verdrängt dich. Will mit dir nichts zu tun haben. Das Gute wird mit dir nichts mehr zu tun haben wollen. Gesundheit wird mit dir nichts mehr zu tun haben wollen. Freude wird mit dir nichts mehr zu tun haben wollen. Verdränge Jesus aus deinem Leben und Dämonen, Angstgeister und was weiß ich alles, wird dein Leben überfallen. Verdränge Jesus aus deinem Leben und die Liebe will mit dir nichts zu tun haben. Die Leute werden dich meiden, aber wenn du voll von Jesus bist, wirst du ein begehrter Mensch. Die werde ich alle haben wollen. Komm zu uns, bleib bei uns. Du hast so eine gute Wärme und Ausstrahlung. Und so weißt du, du bringst Licht in unserem Leben. Da ist eine andere Atmosphäre. Verdränge Jesus aus deinem Leben und der Friede will mit dir nichts mehr zu tun haben. Du bist unruhig, leer und so weiter. Verlier die Mitte deines Lebens und du bist exzentrisch. Schlägst in der Seite aus oder in der Seite aus. Gib Raum dem Herrn in deiner Herberge, in deinem Leben. Das kannst nur du, ich kann das nicht für dich tun, ich würde es gerne dir schenken und tun. So viele Menschen leiden unter Verdruss und die Ursache ist, sie haben keinen Platz für Jesus. Es geschieht Großes und Gewaltiges, wenn man Jesus akzeptiert und annimmt. Das wird unser Leben angenehm und lebenswert. Mach Raum für Jesus in deinem Herzen. Ich schließe mit einer Geschichte. Es war, ich glaube, in Florenz. Zwei Künstler streiten sich. Ich bin der Bessere. Und der Junge, der behauptet, ich bin besser wie der Alte. Und diese zwei Künstler, der Junge und der Alte, die liegen so in Clinch. Und sie streiten sich, also wer jetzt der Bessere ist. Dann hat der Stadtrat von Florenz gesagt, gut, wir machen jetzt eine Austragung, Wettbewerb. Wir wollen mal sehen, wer der Beste ist. Und die Bürger der Stadt sollen urteilen, wer der Bessere ist. Und was passiert? Der alte Meister, und jeder malt hinter seinem Vorhang. Niemand darf sehen, was der malt. Also hinter dem Vorhang. Der Junge auf der Seite und der Alte auf der Seite. Und jetzt malt der Alte mit totaler Hingabe, denn er will der Bessere sein wie der Junge. Und der Junge weiß, der Alte ist besser wie ich. Also das brauche ich gar nicht mitmachen. Das, was der schafft, werde ich nicht schaffen. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Und weißt du, was der... Und so der Alte malt und malt und malt. Und der andere, der nimmt eine Wand und poliert und poliert und poliert die Wand. Und dass es so richtig spiegelt und glänzt. Und poliert die Wand und poliert es. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Jetzt wird der Alte, der hat Vorrang, das Alte hat Vorrang. Und der Alte, und sie sehen, das ist gewaltig, was der zustande gebracht hat. Und also die Bürger sind begeistert. Und jetzt wollen wir sehen, was der junge Maler gemalt hat. Du weißt, was da passiert ist, als dann der Vorhang aufgemacht war? Das andere Bild war schon fertig, wunderbar, das schönste Bild, das wahrscheinlich stand. Und das reflektiert sich nochmals viel schöner. Viel schöner und alle sind begeistert. Also der hat schön gemalt, aber schon allein dieser Grips und diese Spiegelwand und dann das Bild auf der anderen Seite von dem großen Künstler, das reflektiert und alle gaben den Preis dem jungen Künstler. Und der Künstler sagt, du hast recht gemacht. Das ist nur Vorlage, deins ist, ich gebe dir auch recht. Und genau das ist, was Gott will. Du weißt ganz genau, du kannst mit Jesus nie mithalten. Du kannst nie Jesus werden. Deshalb ist es verkehrt, wenn Christen herkommen, ich muss eine Kopie von Jesus werden. Vergiss den Blödsinn. Du kannst und wirst niemals eine Kopie von Jesus werden. Jesus war Gott Mensch. Er war Gott Mensch. Aber Jesus sagt, lernet von mir. Lernet von mir. Und das ist, was wir tun sollen, was der junge Künstler gemacht hat. Der hat den Alten malen lassen. Und dann, ich reflektiere diesen alten Meister, meinen Jesus. Wir sind nur dazu da, um Jesus zu reflektieren. Mach Raum für Jesus. Mach Platz. Polier dein Leben. Polier, 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 polier. Und bring dein Leben so auf Hochglanz, dass du die Herrlichkeit Gottes reflektierst. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen und lass uns die Herrlichkeit Gottes empfangen und dann, dass wir es reflektieren auf einer köstlichen Leinwand, dass da kein Sandkörnchen, kein Staubkörnchen, nichts da ist, dass die Herrlichkeit Gottes sich widerspiegelt. Und eigentlich, wir sind nur so Spiegelbilder seiner Herrlichkeit und wir geben wieder, was er uns gibt. Und verdränge Jesus nicht. Konzentriere dich auf Jesus. Stell dein Leben in so eine Position zu Jesus, dass du am allerbesten das Licht seiner Herrlichkeit wiedergibst. Vater, ich danke dir für die Gnadenstunde auch hier in dieser Weihnachtszeit, wenn die Welt dich verdrängt, aber wir wollen dich einladen. Komm, Herr Jesus, und sei nicht nur unser Gast, sondern sei unser Boss. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, sei du unser Chef. Bestimme du in unserem Leben. Ich muss abnehmen und du musst zunehmen. Herr, gewinne mehr und mehr Gestalt in meinem Leben. Heiliger Geist, hilf mir dazu. Ich danke dir dafür, Vater. Für Jesus, für Weihnachten, für die Weihnachtsfreude. Und das Reich Gottes ist mehr als Essen und Trinken. Es ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Halleluja. Amen.